DW Wissen.
Mit Judith Hartl, schön, dass Sie dabei sind. Und das haben wir für Sie. Pissen für die Wissenschaft. Ja, Sie hören recht und erfahren gleich, was das soll. Parallelwelt Darknet, mehr als nur Drogen- und Waffenbörse. Außerdem Müllentsorgung, wie ein junger Niederländer das Plastik aus den Ozeanen holen möchte. Und Homo Naledi, Wissenschaftler haben den Sensationsfund untersucht und präsentieren erste Ergebnisse über unseren Vorfahren. Pissen für die Wissenschaft. So nennt ein Forscher in Belgien sein Projekt. Und was sich erst einmal ein bisschen komisch anhört, ist umso faszinierender, wenn man dann erfährt, was der Forscher entwickeln will. Nämlich eine Methode, um aus Urin Wasser und Dünger herzustellen. Malte Pieper erzählt uns das jetzt genauer.
Es sind vier unscheinbare Pissoirs, direkt neben einem Festzelt in der Genter Innenstadt. Vier Pissoirs, die Epochales leisten sollen. Pissen Sie für die Wissenschaft, fordert ein Plakat. Kaum ist es getan, taucht Professor Arne Verliefter auf. Er ist Biochemiker an der Genter Universität, einer der größten im Land. Und er zeigt auf die Schläuche, die von den Pissoirs wegführen. Um eine Straßenecke, hinter einer Art Verschlag. Und dort arbeiten die Filteranlagen von Professor Verliefter und seinen Kollegen.
Nachdem wir das dann durch unser Filtersystem haben laufen lassen, bekommen wir pures Wasser und aus dem Filter konzentrierten Dünger. Und der Dünger sieht so aus.
Verliefter hält ein kleines Döschen in der Hand, etwa in Form einer Packung Kondensmilch. Ein kleines Döschen also, mit dem der 34-jährige Verliefter Großes vorhat.
Sehr viele Bauern in den Entwicklungsländern haben kaum Zugang zu Düngemitteln. Durch unsere Erfindung sollen sie nun Dünger und sauberes Wasser selbst herstellen können.
Die Idee hinter Pissen für die Wissenschaft ist nämlich eine sehr ernste. Schon seit längerer Zeit experimentieren Verliefter und seine Kollegen an der Uni Gent herum. Inzwischen betreiben sie ihre Filteranlage mit Sonnenenergie. Das Ziel, die ganze Apparatur soll überall, vor allem in Afrika, problemlos einsetzbar sein und neben sauberem Wasser dort auch Dünger produzieren.
Sehen Sie es so, ein durchschnittlicher Mensch produziert im Jahr ungefähr 700 Liter Urin. Damit können Sie ein Feld mit 130 Kilo Mais düngen.
Rechnet der Professor vor. Und damit er eben möglichst viel Aufmerksamkeit für seinen Plan bekommt, lässt er die Bewohner von Gent probeweise ans Pissoir treten, beim größten Volksfest der Region. Und er gibt auch noch ein Versprechen ab. Er verspricht ihnen echtes Pipi-Bier, nämlich Bier, das aus ihren Hinterlassenschaften gebraut wird. Die Genter machen begeistert mit. Ein Anfang 50er lacht nur. Schauen Sie sich hier im Zelt doch nur um, wie viele Gläser Bier hier rumstehen.
In der Folge sind das ja viele Liter, die gehen in den Kreislauf. Das geht halt oben rein und unten wieder raus. Am Ende ist es ja auch nur getrunkenes Bier.
Das dann in einigen Wochen als neues Bier wieder auf den Markt kommen soll. Den Vertrag mit einer örtlichen Brauerei, die das gefilterte Wasser abholt, den gibt es natürlich längst. Na dann, Prost Gent.
Malte Pieper war das aus Gent in Belgien. Das Darknet ist eine Parallelwelt irgendwo im Internet. Darknet, das hört sich erstmal dunkel an, unheimlich und gefährlich. Ist es auch, denn dort werden unter anderem Drogen gehandelt, Waffen, sogar Menschen. Aber es passieren da auch viele Dinge, die unsere Gesellschaft nutzen. Denn dort sind Aktivitäten möglich, die vollkommene Anonymität brauchen. Zum Beispiel hat auch Edward Snowden einem Journalisten seine Informationen über das Darknet übermittelt. Aber wer von uns weiß eigentlich genau, wie es funktioniert? Katrin Schmidt erklärt es.
Legal oder illegal, eigentlich ganz egal, im Darknet gibt es beinahe alles zu sehen und zu kaufen. Der Weg zu diesen verborgenen Weiten des World Wide Web ist mit geläufigen Internetbrowsern wie dem Internet Explorer, Mozilla Firefox oder Google Chrome allerdings nicht zu finden. Es braucht einen speziellen Wegweiser, etwa den Tor-Browser. Sein Hauptmerkmal, er verschleiert die Identität des Nutzers, denn er baut die Verbindung über mehrere von rund 6000 weltweit verteilten Servern auf. Heraus kommt ein ausgeklügeltes Versteckspiel, was aber nicht zwingend mit unlauteren Absichten des Nutzers zusammenhängen muss. Das Herunterladen des Tor-Browsers ist nämlich legal und kostenlos. Das BKA schätzt, dass sich allein in Deutschland bis zu 1 Million Nutzer im Darknet tummeln.
Alles von Bürgerrechtlern angefangen
liebenswerten Hackern, also die wirklich nur ihre Anonymität gewährleistet haben möchten, normalen Bürgerinnen und Bürgern, die sagen, ich möchte nicht, dass jeder weiß, was ich tue, bis hin halt zu Schwerkriminellen, ob das jetzt Drogenkartelle sind, die darüber Drogen vertickern, Waffen verkaufen, Menschenhandel wird darüber stattfinden, alles.
Erklärt Sicherheitsexperte Götz Schadner im ARD-Fernsehen. Plattformen, auf denen dieser Handel stattfindet, heißen zum Beispiel Alphabay oder Mr. Nice Guy, sozusagen das Amazon oder eBay des Verborgenen. Bezahlt wird häufig mit der digitalen Währung Bitcoin. Wohin diese im Darknet überwiesen wird, lässt sich kaum zurückverfolgen. Forderungen, wie sie jetzt wieder laut werden, das Darknet stärker ins Visier zu nehmen, lassen sich somit nur schwer erfüllen, so Georg Ungefug von der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität in Gießen. Denn der Tor-Browser lässt kaum einen Zugriff zu.
Das Tor-Netzwerk ist mit der für uns heute zur Verfügung stehenden Technik nicht zu knacken und dementsprechend nicht zu überwachen.
Ermittler sind deshalb bisher auf Fehler der Darknet-Größen angewiesen, aber auch die gibt es. In den USA haben sie Ende 2014 zu dem spektakulären Zugriff auf den Betreiber der Silk Road geführt, dem bis dato wohl bekanntesten Darknet-Shop, einem Schwarzmarkt, allen voran für Drogen.
Über das Darknet war das Katrin Schmidt. 3/4 des Mülls, der unsere Ozeane verdreckt, ist Plastik. Unzählige Tonnen schwimmen davon in den Meeren. Jedes Jahr sterben deswegen Zehntausende Tiere, Fische, Delfine, Wale, Seevögel, Robben. Und das Zeug gefährdet auch unsere Gesundheit. Denn bis Plastik völlig zersetzt ist, vergehen 350 bis 400 Jahre. Bis dahin zerfällt es in immer kleinere Partikel. Die Fische fressen sie. Und wenn wir Fisch essen, landet das Plastik eben bei uns. Schon lange überlegen Wissenschaftler, wie sie den Plastikmüll aus den Ozeanen herausbekommen können. Und nun hat ein junger Niederländer eine Methode entwickelt, die im Probelauf ganz gut funktioniert. Susanne Bode.
Ein 100 Meter langer Plastikarm schwimmt auf der Nordsee, rund 20 Kilometer von der niederländischen Küste entfernt, vor Scheveningen. Dieser Arm soll die Lösung eines weltweiten Umweltproblems bringen: die Befreiung der Meere von Plastikmüll. Und so hat sich Bojan Slat, der Erfinder, das vorgestellt. Wir haben ein Netz von langen Barrieren, die am Meeresboden befestigt sind. Diese Arme sind in V-Form. Dadurch strömt das Plastik in die Mitte. So können wir das Plastik ganz bequem aus dem Wasser holen und zum Recyceln an Land bringen. Da Plastikmüll kurz unter der Wasseroberfläche schwimmt, müssen die Vorhänge an den Armen nicht sehr lang sein, damit Fische darunter hindurchschwimmen können. Vor der niederländischen Küste läuft jetzt der Pilotversuch. Dafür hatten innerhalb kurzer Zeit 38.000 Menschen gespendet. Ein Drittel kam aus Deutschland. Unterstützt wird das Projekt von Bojan Slat auch vom niederländischen Umweltministerium. Staatssekretärin Sharon Dijksma klopft fest an ihn. Ich bin sehr davon überzeugt, dass das funktioniert. Das ist ein sehr innovatives System. Und es ist wichtig, dass wir dieses Projekt auch auf den Weg bringen. Ein Jahr soll der Plastikarm sich nun in Wind und Wellen der Nordsee bewähren. Sein Erfinder will testen, ob das Material hält. Die Idee kam dem damals 17-jährigen Bojan im Urlaub in Griechenland. Beim Tauchen sah er mehr Plastikmüll als Fische. Seitdem ließ ihn die Idee nicht mehr los, dieses große Umweltproblem zu lösen. Ab 2020 soll solch eine Installation mit 50 Kilometer langen Armen zwischen Hawaii und Kalifornien schwimmen. Denn hier kreist das meiste Plastik im Meer, in einem Gebiet von der Größe Mitteleuropas. Ocean Clean Up hat Bojan Slat seine Firma genannt. Mit 30 Booten haben er und seine Unterstützer im Pazifik schon nach Plastik gefischt. Und das mit 3 unterschiedlichen Methoden. In kleinmaschigen Netzen, um die kleinen Teile rauszufischen. Mit großen Schleppnetzen für mittelgroße Plastikteile. Und wir hatten auch noch einen Ballon mit einer Kamera dran in 100 Metern Höhe, um das allergrößte Material zu sichten. Fischernetze und Abfälle vom japanischen Tsunami.
Fischnetze und Abfall von der japanischen Tsunami.
Je länger dieser Müll im Meer schwimmt, umso gefährlicher wird er, sagen die Umweltschützer von Ocean Cleanup. Denn die Teile werden immer kleiner und landen schließlich in unserer Nahrung. Julia Reiser war als Ozeanografin mit dem Pazifik.
You have small fish.
Es gibt kleine Fische, die das kleine Plastik fressen. Und dann gibt es größere Fische, zum Beispiel Thunfische, die die kleinen fressen. Und so kommt das Plastik in unserer Nahrungskette zu uns wieder zurück. 350 Millionen Dollar würde die Anlage im Pazifik kosten, hat Bojan Slat ausgerechnet. Nach einem Bericht der Vereinten Nationen kosten die Schäden, die durch Plastikmüll in den Meeren verursacht werden, allein 13 Milliarden Dollar pro Jahr. Die Vereinten Nationen haben den jungen Niederländer inzwischen als Global Champion ausgezeichnet. Diesen Titel darf Bojan Slat nun tragen, wie auch Al Gore oder Michail Gorbatschow.
Die Wiege der Menschheit steht in Afrika, vor allem im heutigen Südafrika. Viele unserer Vorfahren sind dort gefunden worden, zum Beispiel die Australopithecinen. Aber vor allem begeistert eine Entdeckung die Wissenschaft, und zwar der Fund von Homo naledi in der Rising Star Höhle nördlich von Johannesburg im September 2015. Denn Homo naledi könnte das fehlende Bindeglied sein zwischen unseren primitiven Vorfahren und dem modernen Menschen, also uns. Die Forscher haben die gefundenen Skelette untersucht und was man mittlerweile weiß, erzählt Steffen Storn.
Menschenknochen, schon ein bisschen makaber, aber Leute wie Professor Lee Berger tanzen vor Glück, wenn sie welche finden, vorausgesetzt sie sind alt, richtig alt. Berger hat auch schon einige entdeckt, unsere Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern sozusagen. Und dann inspizieren Berger und sein 9-jähriger Sohn Matthews diese Rising Star Höhle nördlich von Johannesburg. Der Sohn zwängt sich durch einen engen Spalt und ist weg. Es verging ziemlich viel Zeit und dann höre ich, wie jemand nach oben stürzt und Matthew erscheint mit seiner Lampe und seinem Helm, grinsend. Und er schaut mich an und sagt, Daddy.
Daddy, it's wonderful.
Meine Hände haben 3 Minuten lang gezittert, bevor ich überhaupt ein Foto machen konnte. 1500 Knochen, unberührt, vielleicht schon seit Jahrmillionen. Knochen von mindestens 15 menschenähnlichen Wesen, Kinder, Erwachsene, Alte. Paläontologe Professor Friedemann Schrenk vom Senckenberg-Institut Frankfurt erzählt mir, wie dieser Fund ihn und seine Kollegen elektrisiert hat. Ein weiterer Beleg gegen die uralte These, dass der moderne Mensch aus Europa kommt.
Ja, es durfte nicht sein, dass die Menschheit in Afrika entstand.
Durch diese ganzen neuen Funde, die aus dem östlichen, aus dem nordöstlichen, aus dem südlichen Afrika kommen, ja, ist eigentlich klar, dass die Menschheit eben genau da entstanden ist, nämlich in Afrika.
Jetzt dreht Lee Berger auf. Zum ersten Mal in der Wissenschaftsgeschichte werden weltweit sehr dünne Wissenschaftler gesucht. Sie müssen durch eine 18 cm schmale Felsspalte passen. Dieses extra magere Special Team steigt ab, scannt zunächst einmal alles, fotografiert und bringt die Knochen nach oben. Die werden nun systematisch analysiert. Berger holt dazu weltweit Paläontologen nach Südafrika, zum Beispiel Catch Thack-Morton von der Lincoln University in Tennessee. Er untersucht Hände, Gelenke und Füße von Homo naledi. Homo naledi hat die Füße so benutzt wie wir. Aber die Hüftbewegung war anders. Naledi war ungefähr 1,50 Meter klein und 40-50 Kilo schwer. Seine Knie sind dünn und die Schienbeinknochen haben auffallende Beulen. Wahrscheinlich waren dort Muskeln aktiv, die das Knie stabilisieren sollten. Das war eine Kreatur, die von weitem aussah wie ein moderner Mensch. Aber aus der Nähe hättest du gesehen, dass die Schultern sehr schmal sind, die Hüfte dafür breiter und der Kopf sehr, sehr klein und schmal. Naledis Heimat ist also unsere Wiege der Menschheit. Ein weites, staubiges, sonnenverbranntes Hügelland. Der berühmteste Sightseeing Point ist zweifellos die Sterkfontein-Höhle. 40 Kilometer Gesamtlänge hat das Höhlensystem mit seinen Seen und Flüssen. Zutritt verboten für Leute mit Asthma und Klaustrophobie. Aber das Interesse ist enorm. Viele wollen wissen, welche Werkzeuge die Frühmenschen hatten und wie sie sich im Laufe der Evolution veränderten. Sein kleiner Sohn Asiniu aber sagt ganz ehrlich, dass ihm nicht so ganz klar ist, was das soll mit der Höhle. Er hätte lieber was über das Weltall erfahren, aber naja, Vater hat halt Höhle befohlen.
I'm not sure why we are here, but it's all with my dad.
Knochen und Werkzeuge liegen hier schon lange nicht mehr. Dafür hängen noch immer monströse Stalaktiten von der Decke. Und an einigen Stellen glitzert die Starkfontein-Höhle wie mit Diamanten geschmückt. Da werden die Leute ganz ehrfürchtig. Und auch der deutsche Maler Jochen Weiße, zufällig mit in der Gruppe, sagt einfach nur klasse.
Ist auch eine Wissenslücke. Ist einfach interessant, auch an dieser Stätte mal gewesen zu sein. Also das beglückt mich auch schon.
Dr. Robert Broom findet hier in den 30er Jahren zum ersten Mal einen Frühmenschen. Aber wie passt Homo naledi in diese Verwandtschaft? Und wie intelligent war Homo naledi? Sein Hirn, naja, erreicht gerade mal Orangengröße, aber die Beine sind lang und damit modern. Und wie alt ist er?
That's the million dollar question that everybody asks.
Die 1-Million-Dollar-Frage könnte bald geklärt sein. Die einfache Formel, je jünger, desto intelligenter. Professor Thack Morton sieht als Hauptproblem die fehlende Vergleichsbasis. Es gibt keine versteinerten Tiere oder Pflanzen in der Höhle, keine primitiven Werkzeuge. Sie ist fast völlig unberührt. Es könnte aber sein, meint Professor Lee Burger, dass Homo naledi hier bestattet worden ist. Die Skelette liegen nämlich geordnet und sind komplett. Das unterscheidet uns vom Tierreich, die Erkenntnis unserer Sterblichkeit. Und dass wir große Anstrengungen unternehmen, die Körper von Freunden, Verwandten und Fremden zu verbergen. Wir haben nun eine Spezies getroffen, die das auch konnte. Und das ist etwas ganz Außergewöhnliches. Es wäre wirklich eine Sensation. Denn dann wüssten wir genauer, von welcher afrikanischen Verwandtschaft wir nun tatsächlich abstammen.
Steffen Storn war das über unsere Vorfahren, den Homo naledi. Und damit geht DW Wissenschaft für heute zu Ende. Mein Name ist Judith Tachtel und sehr viel mehr Wissenschaft. Videos, Fotos, Artikel bei uns im Netz unter dw.com/wissenschaft und folgen Sie uns doch auf Twitter dw_wissenschaft.